und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Ich bin nicht alleine, natürlich nicht alleine. Anna ist an meiner Seite, wenn auch weit entfernt in der anderen Ecke von Deutschland. Hi Anna.
Hallöchen, vereint in der Liebe zum Football auf jeden Fall.
Schön gesagt, genau. Ja, wir freuen uns mega, dass wir heute endlich mal wieder die Zeit finden, zusammen aufzunehmen. Es ist viel los gerade und wir haben gerade schon im Vorfeld drüber gesprochen. Heute kommen ganz, ganz viele Trades rein in der NFL, Roster-Cuts, also viel los.
Auf jeden Fall, man kommt gefühlt gar nicht hinterher und Twitter ist auf jeden Fall the place to be momentan, habe ich das Gefühl.
Ja, voll. Und gleichzeitig für alle Leute, die sich noch für Fußball interessieren, ist gerade auch noch der Deadline-Day, der bevorsteht. Also es ist sehr viel los und ich versuche das alles in meinem kleinen Hirn zu verarbeiten. Aber wir haben heute Bock, in dieser Folge ein bisschen die letzten News aufzufassen. Was ist passiert in den letzten Wochen? Wir hatten ja jetzt schon länger nicht mehr so ein News-Segment und es ist echt vieles zusammengekommen, haben wir gemerkt.
Auf jeden Fall und ganz wichtig natürlich wieder auf, ich sag jetzt mal, Woman Coverage Art. Also vielleicht jetzt nicht die Themen, die man überall hört oder wo es bessere Podcaster gibt und Podcasterinnen in unserem Universum, sondern halt eben die Themen, wo wir wirklich sagen, so hey, darüber muss mal geredet werden.
Genau. Ich würde sagen, du machst den Anfang, oder? Du hast uns ein Thema mitgebracht, wo es um eine Frau geht.
Genau, wo es um eine Frau geht und wenn man uns schon länger hört, weiß man ja, mein Herz schlägt für die Seattle Seahawks und deswegen habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut, als bekannt wurde, dass Amanda Ruler die Assistenztrainerin-Stelle kriegt für die Seattle Seahawks im Rahmen des Bill Walsh Diversity Fellowship Programs der NFL. Und genau, deswegen wollte ich gerne ein bisschen was zu ihr erzählen. Ruder war bereits in ihrer Jugend sehr, sehr sportlich. Nicht nur Football hat sie gespielt, sie war auch sehr aktiv und erfolgreich in der Leichtathletik. Ruder war dann als Spielerin für Football und auch als Coach tätig und war, wie gesagt, auch eine überragende Leichtathletin an der University of Regina. Und Ruder bewarb sich dann für das kanadische Team, also für das kanadische Frauen-Football-Team und wurde dort abgelehnt. Der Grund, sie ist zu schnell und hat keine, in Anführungszeichen, Football-Hände. Zuletzt war Ruler an der McMaster University als Coach tätig und zwar als Running Back und Special Team Coach sowie Kraft- und Koordinationstraining für die U18-Frauen-Tackle-Mannschaft. Und im Rahmen des CFL-Programms Women in Football hat sie eigentlich eine Stelle angeboten bekommen bei dem Football-Team Rough Riders aus ihrer Heimatstadt, musste hier aber ablehnen, weil eben das Angebot von den Seahawks reinkam. Und habe hier noch ein Zitat von ihr. I was often told no, over and over, just based on who I am. I was told to my face, you can't make it in the CFL and you can't make it to the NFL. Every single time, it made me grind harder, it made me love the game more. Und ich glaube, das sagt schon sehr, sehr viel über sie aus. Und ja, ich freue mich unglaublich, dass sie bei den Seahawks gelandet ist. Und ich bin noch sehr, sehr, sehr gespannt zu sehen und mitzubekommen, was sie so alles machen wird in der NFL. Tiziana, an dich. Du bist ja auch eine Frau in einer Männerdomäne. Sei es jetzt, ob du über American Football redest oder über Fußball. Hast du das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren etwas geändert hat und auch, dass Frauen wie Amanda helfen?
Also es ist natürlich eine schwierige Frage, weil die ganz, ganz viel beinhaltet. Wir haben da ja auch mit unserer letzten Gästin drüber gesprochen, Froni Mittermüller. Falls ihr da noch nicht reingehört habt in die Folge, tut das sehr gerne, ist die letzte Folge. Und ja, ich weiß nicht, es tut sich was, ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich habe da auch gleich noch ein Beispiel mitgebracht für eine sehr, sehr inspirierende Frau. Aber es tut sich ja immer noch recht wenig, beziehungsweise sehr langsam. Und deswegen, ja, es ändert sich was in der Sportwelt. Also man merkt schon, Frauen kommen auf einmal in Positionen, die wahrscheinlich vor 5 bis 10 Jahren noch nicht möglich gewesen wären. Und es werden auch immer mehr Frauen. Helfen so Frauen wie Amanda? Ja, ich glaube schon, weil es einfach zeigt als Vorbild. Also ich glaube, für viele Mädchen, Frauen, junge Frauen, die vielleicht auch gerade noch studieren oder so, ist es schon wichtig zu sehen, hey, es ist möglich und wir durchbrechen hier gewisse Wände, so metaphorisch gesprochen. Einfach auch, wie gesagt, ich bringe gleich noch ein Beispiel, in Positionen, die sonst sehr, sehr stark männlich, weiß, alt geprägt sind, dass du da dann auf einmal eine Frau, vielleicht auch eine junge Frau sitzen hast. Und auch gerade im Coaching-Bereich finde ich es total inspirierend, weil das ist ja so männlich dominiert. Deswegen, ja, also ich bin da, also ich höre sowas total gerne. Mich inspiriert das auch total, mich pusht das auch total. Deswegen, ich kann mich voll mit dem identifizieren, was Amanda auch gesagt hat, dass jede Absage sie eher gepusht hat, noch härter zu versuchen und den Sport noch mehr zu lieben. Aber klar, ich glaube, so nicht jedem geht es so wie Amanda. Also es gibt wahrscheinlich 20 Frauen im Vergleich zu ihr, die sagen, nee, ich habe einfach keinen Bock mehr, es wird mir so schwer gemacht, der Weg ist so steinig und es gibt vielleicht auch so wenige Leute, die mir dabei helfen. Aber ja, genau, also ich kann jetzt so aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, mich inspiriert sowas und ich hoffe, dass ich vielleicht auch für den einen oder anderen da irgendwie inspirierend sein kann oder wir beide mit unserem Podcast, finde ich. Jedenfalls höre ich das auch öfter und man merkt ja, wir haben jetzt gehört auch, dass es noch einen weiteren weiblichen NFL-Podcast gibt von der Footballerei. Liebe Grüße gehen raus an dieser Stelle und das finde ich total cool, dass man vielleicht einfach so den Stein ins Rollen bringt.
Ja, total und auch hier wieder, also ich glaube, da spreche ich für ziemlich viele Leute, die uns hören, dass du auf jeden Fall inspirierend bist und ich habe das, glaube ich, auch schon öfter mal hier im Podcast gesagt. Ich bin immer noch Fangirl der ersten Stunde von dir. So. Und feuer dich an bei allem, was du tust. Und bin immer noch so, wenn wir dann eine Aufnahme machen, so, oh krass, mit Tizi und so. Also von daher, ich bin immer noch Fangirl und ja, sehe das auf jeden Fall so wie du, dass es so Frauen auch einfach braucht. Und vor allem auch Frauen, die darüber reden, wie schwer es ihnen gemacht wird. Mhm. Und das macht halt Amanda. Sie ist jetzt keine, die sagt so, hey, das war super easy, hier hinzukommen.
Das stimmt. Sondern
halt auch wirklich drüber berichtet. Ja, wie
nicht, dass
wie
jetzt irgendwie
das
so, so alles in so eine rosa Wolke packen. So, ja,
genau.
Ach, war ja gar nicht schlimm und war nicht stressig. Und das ist das Gleiche auch wie mit männlichen Kollegen, dass man dann so sagt, ja, ach, ich habe gar kein Problem mit Männern zusammenzuarbeiten, ist ja alles super cool. Darum geht's nicht, ich habe auch kein Problem mit Männern zusammenzuarbeiten, deswegen kann es ja trotzdem vielleicht manchmal schwierig sein oder man fühlt sich vielleicht irgendwie in die Ecke gedrängt oder. Also ich finde, das eine heißt nicht das andere, aber ich finde es eben, wie du schon sagst, ganz, ganz wichtig, dass sie dann auch aufzeigt, hey, das war ein steiniger Weg.
Ja, ja, und halt auch aufzeigt, so, hey, da muss man halt manchmal durch. So schade das auch ist, aber ich glaube, nur so können wir so Sachen auch aufbrechen irgendwie. Und ja, je mehr man auch einfach darüber redet, auf jeden
Fall. Total.
Ja, jetzt hast du ja schon so ein bisschen angeteasert, dass du auch uns jemand vorstellen willst. Dann bin ich jetzt mal gespannt.
Ja, und zwar gab es nochmal positive Nachrichten aus weiblicher Sicht in der NFL. Sandra Douglas-Morgan wurde neue Präsidentin bei den Las Vegas Raiders. Sie beerbt damit dann Dan Ventrell. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Der war ja Interimspräsident. Und wurde entlassen im Zuge von diesen ganzen Skandalen, die bei den Raiders ja aufkamen. Also sprich Hostile Work Environment, John Gruden, rassistische Mails sind jetzt nur ein paar von diesen Stichwörtern. Falls euch das gar nicht sagt, auch dazu haben wir natürlich Folgen hier bei Woman Coverage gemacht. Da müsstet ihr einfach ein bisschen im Feed zurückscrollen. Da findet ihr auf jeden Fall was. Genau. Ja, wer ist sie denn? Also sie ist auf jeden Fall keine Unbekannte, sonst kommst du auch nicht in so eine Position. Also Präsidentin bei einem NFL-Club wirst du nicht, wenn du, die ist jetzt nicht 20 oder so, die ist schon Mitte 40, hat auch ja, schon ganz wichtige Positionen gehabt. Sie war unter anderem eben in einem Board, wo es um Sportwetten geht in Nevada. Also hat auf jeden Fall sehr viele wichtige Verbindungen im Staat. Also sie ist auch aus Nevada ursprünglich, ist irgendwie als Baby dahin gezogen, war da auf der High School, College und so weiter. Ist da auch politisch sehr verbandelt. Das war sicher auch ein Grund, warum man sie dann eben in diese Position gebracht hat. Und das Coole ist, dass sie nicht nur eben eine Frau ist in der Position, sondern sie hat eben auch afroamerikanische und asiatische Wurzeln. Das ist ja auch etwas, also eine Minority eben in der NFL gibt's ja nicht viele. Und ja, sie ist die erste afroamerikanische Frau, die Präsidentin bei einer NFL-Franchise wurde. Und ich finde es schon ein bisschen überraschend, weil gerade bei den Raiders haben wir ja zuletzt echt viele Skandale gehabt, das habe ich ja gerade schon gesagt. Und gerade eben auch im Umgang mit Frauen waren sie ja überhaupt nicht vorbildlich. Und ja, sie hat dann auch ein ganz spannendes Zitat gebracht, also Sandra Douglas Morgan, das ich mal hier nochmal nacherzählen möchte. I wanted them to know that I'm coming in with eyes wide open and ears wide open too. I don't shy away from challenges and I'm not going to sweep things under the rug or hide from things. Da wurde sie eben angesprochen von den Medien, eben wie sie jetzt vorhat, diese ganzen Skandale aufzuarbeiten. Da gibt es ja auch immer noch eine laufende Untersuchung und überhaupt einfach auch so dieses ganze Arbeitsklima jetzt, muss man ja jetzt Stück für Stück eben verbessern und dafür ist sie ja jetzt auch zuständig. Und genau, um nochmal genau zu sagen, was sie gearbeitet hat, sie war beim Nevada Gaming Control Board, also ganz, ganz wichtig, vor allem wenn man eben bedenkt, in Las Vegas, wo ja extrem viel auch gegambelt wird, hatte sie damit ja sehr, sehr viel Einfluss und gerade das Thema Sportwetten wird ja in Amerika gerade mit der NFL riesig. Also wenn ihr euch mal Commercials anguckt, jetzt auch in der neuen Saison, da werdet ihr die ein oder andere Sportwettenwerbung auf jeden Fall sehen. So, jetzt habe ich ganz schön viel über sie erzählt. Anna, wie stehst du denn zu ihr? Also ich schätze mal, du warst im ersten Moment schon erfreut, aber hast du das Gefühl, sie hat die Position vielleicht nur bekommen, um sozusagen eine Quotenfrau zu sein, also um halt auch die Kritiker zum Schweigen zu bringen?
Das ist halt immer das Gefühl, was man da hat, finde ich. Also das kommt ja auch immer bei der ganzen Frauenquotendiskussion, kommt das ja auch immer so mit oder schwingt das immer so mit von wegen, ach, da hat jetzt ein Mann die Stelle nicht bekommen, obwohl der Mann besser qualifiziert gewesen wäre dafür. Und das schwingt da gefühlt immer so ein bisschen mit. Und ich habe auch das Gefühl, dass es hier wieder mitschwingt und ja, so ein NFL-Team ist halt auch einfach eine Firma und nach der ganzen Zeit, bei dem ganzen Scheiß, was rauskam, brauchen sie einfach positive News und positive Meldungen.
Publicity.
Deswegen, ja, genau. Deswegen einerseits schon so das Gefühl der Quotenfrau, aber andererseits mir fällt gerade der Begriff dazu nicht ein, aber es gibt quasi einen Begriff, vor allem im Englischen, wie so eine Schlüsselfrau oder Schlüsselperson bei so Dingen, wo halt sowas ausgenutzt wird. Und ich glaube, das ist halt hier genau das Gleiche. Ja, da mag sie die Quotenfrau sein, okay, aber dann ist sie halt die Quotenfrau, die zeigt, dass Frauen das auch machen können.
Ja.
Also manchmal braucht man das einfach.
Und eben Frauen, nicht nur eine Frau an sich, sondern eben auch noch eine afroamerikanische Frau. Das ist ja
genau.
Auf vielen Leveln irgendwie spannend. Wir hatten ja auch schon öfter mal im Podcast erzählt, wie wenige afroamerikanische oder schwarze Trainer es auch gibt in der NFL.
Ja.
Also POC insgesamt, wie gesagt, sie ist ja nicht nur afroamerikanisch, sie ist nicht nur eine Frau, sie ist auch noch asiatisch. Also ihre Mama ist Koreanerin. Das heißt, es ist auf so vielen Leveln, finde ich, eine ganz, ganz spannende Verpflichtung. Und ja, ich gebe dir komplett recht. Klar wollen die Raiders gute Publicity. So blöd braucht man nicht sein oder so naiv. Aber ich habe auch gelesen, dass scheinbar schon seit einem Jahr gab es schon Gespräche zwischen ihr und dem Owner der Raiders. Das heißt, es war jetzt keine überhastete, schnelle Quick-Fix-Lösung, um eben mal kurz gute PR zu haben, sondern sie waren scheinbar schon sehr lange im Gespräch und eben sie wollen unter anderem auch ihre guten politischen Beziehungen ausnutzen, die sie eben im Staat hat.
Ja, ist alles verständlich, finde ich.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, damit haben wir zwei richtig positive Meldungen. Ist doch auch mal schön, sonst reden wir ja oft nur über negative Sachen.
Kommt noch,
aber wir starten heute mal positiv.
Genau, und wir machen auch positiv weiter. Noch ein kleines Women-Thema. Und zwar die Pro Football Hall of Fame hat eine Ausstellung gemacht zu Frauen im Football. Und der stellvertretende Kurator dazu hat gesagt, es gibt viele Frauen im Profi-Football und wir wollten ihre Beiträge und Erfolge würdigen und ihre Geschichten erzählen. Wir hatten schon andere Ausstellungen über Frauen im Football und wir kamen an den Punkt, an dem wir etwas Größeres und Dauerhafteres machen wollten. Und was man da so alles sieht, ist wirklich irgendwie super cool. Zum Beispiel, man sieht von Welter, das ist die erste Frau, die 2015 ein NFL-Spiel gecoacht hat, als sie von den Arizona Cardinals Assistenztrainerin war. Und das war quasi ein Preseason-Spiel, was sie da gecoacht hat. Von ihr sieht man den Helm von einem australischen Team, wo sie gespielt hat. Während ihrer Zeit als Cheftrainerin hat man dann auch noch von der Nationalmannschaft einen signierten Erinnerungshelm. Was man dann noch hat, ist von Kelly Brownson eine getragene Jacke und einen signierten Ball aus dem Spiel, in dem sie im November 2020 mit den Cleveland Browns als erste Frau als Positionstrainerin in der NFL in einem Regular Game gecoacht hat. Dann haben wir natürlich, wir haben über sie schon öfter gesprochen, Katie Sawyers. Von ihr hat man von den 49ers im Polo. Dann hat man die Schuhe von Lori Lacoste. Das war die Assistentin der Defensive Line der Bucks. Dann hat man von Maya Chaka Schiedsrichteruniform und Strafflaggen. Chaka war die erste schwarze Frau, die im Jahr 2021 ein NFL-Spiel geleitet hat. Dann hat man von ein signiertes Trikot von der sechsfachen nationalen Meisterin und Quarterback Allison Cahill. Und dann hat man auch noch die Headsets von Hannah Storm und Andrea Krämer aus dem Jahr 2018, die als erstes rein weibliches Übertragungsduo ein NFL-Spiel der Regular Season leiteten. Und das ist quasi die Ausstellung. Das finde ich schon richtig cool. Aber jetzt, Tiziana, Frage an dich. Hast du davon irgendwas mitbekommen in den deutschen Medien?
Nein. Kurz gesagt, nein. Ich finde es auch mega spannend, also was du gerade so aufgezählt hast. Vor allem finde ich den Aspekt spannend, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie viele Frauen überhaupt schon in der NFL Rollen bekleidet haben, wichtige Rollen eingenommen haben. Mir war das gar nicht so bewusst, dass es dann doch so viele waren. Und deswegen finde ich alleine schon die Ausstellung mega, mega cool.
Ja, total. Und in dem Artikel, den verlinke ich auch, da hat quasi der Journalist, der den Artikel schreibt, einen 15-jährigen Jungen gesehen, der ein Foto gemacht hat von dem Ausstellungsgegenstück und das seiner jüngeren Schwester geschickt hat. Oh. Und dann zu dem Journalist quasi gesagt hat, dass sie sich mega freuen wird darüber, weil sie halt ein super Welter-Fan ist. Und ich finde, genau das ist halt auch das, worüber wir gerade vorhin geredet haben. Man braucht das halt. Man muss darüber reden.
Total, ja. Leider ist es ja so, dass in Deutschland, oder wo hast du das gelesen? War das eine englische?
Englische Artikel, ja. Ich habe es in den deutschen Medien nicht gefunden, tatsächlich.
Nee, und das ist halt immer so ein bisschen schade, ohne jetzt irgendwie auf irgendwen draufhauen zu wollen. Aber die Kollegen von den klassischen American Football News Seiten, die fokussieren sich halt entweder extrem auf Personen, also irgendwelche Transfers oder so, auf irgendwelche boulevardesken Themen, große, wenn es irgendwie darum geht, dass irgendein Spieler ausgerastet ist oder so, dann ist es ja immer sofort zu lesen. Mm. Oder halt auf taktische, spielanalytische Aspekte. Aber so ein bisschen in Anführungszeichen gesellschaftliche Randthemen, die vielleicht auch die NFL betreffen oder auch politisch in die Richtung, ist tatsächlich sehr schwierig, was zu finden.
Ja, total. Und deswegen ist ja auch so ein bisschen das, wo wir unser Feld gefunden haben.
Jetzt habe ich uns unterbewusst sozusagen gelobt, aber ja, es ist ja wirklich so, weil wenn man nichts findet, dann macht man halt im Zweifel selber was.
Ja, genau. Und das ist ja auch genau das, was uns ja veranlasst, immer wieder Folgen aufzunehmen, um über solche Sachen zu sprechen. Und genau deswegen wollte ich das auf jeden Fall mit reinbringen.
Da und wollte ich noch kurz was einwerfen. Falls ihr Themen habt, die in diese Richtung gehen, ich meine, uns rutscht ja auch was durch. Wir arbeiten beide, wir haben auch nicht immer unser Auge auf Twitter und Co. Also wenn ihr irgendwelche coolen Themen seht, wo ihr sagt, boah, das schreit nach Woman Coverage, dann schickt uns die gerne einfach als DM durch bei Twitter beispielsweise.
Genau, auf jeden Fall. Voll guter Punkt. genau, und damit nehme ich jetzt den Schlüssel und sperre die Wohlfühlthemen ab und wir kommen mal zu erstmal einem schrägen Thema und dann zu unangenehmen Themen, würde ich sagen.
Alles klar, let's go.
Erstes Thema, Drogengeständnis von NFL-Star, das war die Headline, das war tatsächlich eine deutsche News. Und zwar geht's über Aaron Rodgers. Was hat Aaron Rodgers gemacht? Er hat in einem amerikanischen Podcast quasi zugegeben, dass er in Anführungszeichen Drogen nimmt. Und zwar nimmt er Ayahuasca. Mm. Dir sagt Ayahuasca was?
Ja.
Genau, für alle, die das nicht wissen, Ayahuasca ist ein halluzinogenes Getränk, das die südamerikanischen Ureinwohner im Raum des Amazonasbeckens für spirituelle Rituale verwenden. Und der Wirkstoff ist oft verboten, aber was hier wichtig ist zu wissen, in der USA sind Besitz, Verkauf und Anbau für religiöse Zwecke erlaubt. Und das ist auch anscheinend der Grund, warum Aaron Rodgers kein Problem mit der NFL bekommen wird, weil das ist seine Erklärung dazu. Und was er da auch dazu gesagt hat, für mich ist einer der Grundpfeiler der geistigen Gesundheit die Selbstliebe. Das hat Ayahuasca für mich getan. Es hat mir geholfen, mich selbst bedingungslos zu lieben. Nur mit dieser bedingungslosen Selbstliebe bin ich in der Lage, andere wirklich bedingungslos zu lieben. Tiziana, was sagst du dazu?
Also genau, mir sagt es was daher, weil ich jetzt nicht vielleicht, doch ich kenne sogar eine Person, glaube ich, die das gemacht hat, aber man kennt auf jeden Fall über Ecken Leute, die mal beispielsweise nach Mexiko fahren oder so, nach Brasilien, wie auch immer, in diese Länder halt darüber und da mit Ayahuasca so Selbstfindungstrips machen, also so ein bisschen. Du gehst dann da auf einen Trip irgendwie in den Wald und nimmst es und dann bist du halt irgendwie 3 Tage raus und sollst dann irgendwie eine krasse Erkenntnisse haben und viele arbeiten da auch irgendwie Kindheitstraumata auf und so weiter und so fort. Und ich will das auch gar nicht verurteilen, weil am Ende muss jeder selber wissen, was er macht. Also ja, aber ich finde es A, interessant, dass er das als Profisportler macht, weil das ist, was ich so höre, schon echt vor allem am Anfang ein ziemlich krasser Trip, also dass man da auch echt ziemlich viel kotzen muss und überhaupt, also es ist so ein bisschen wie LSD, glaube ich, also schon sehr so bewusstseinserweiternd, aber schon heftig oder wie Mushrooms oder so. Also das finde ich schon mal spannend, vor allem, weil ich frage mich auch so ein bisschen, wann er das macht. Also macht er das dann nur in der Offseason? Macht er das während der Saison? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wenn du dann irgendwie unter der Woche
alles zu,
mal schnell Ayahuasca und dann am Sonntag wieder spielen. Also ist ja auch für den Körper, glaube ich, sehr belastend, ohne jetzt irgendwie Drogenexpertin zu sein. Ja, Selbstliebe, wie gesagt, finde ich immer gut per se. Und wenn ihm das hilft, okay, go for it. Aber ja, ob das jetzt illegal ist oder nicht illegal, es ist ja pflanzlich, soweit ich weiß. Von dem her soll er machen, wenn er meint. Ich finde es krass. Ich habe aber auch schon das Gefühl, dass er sich irgendwie insgesamt in eine komische Richtung entwickelt als Person.
Ich habe bei ihm auch langsam oder ich weiß bei ihm langsam nicht mehr, ob er das einfach nur macht, um zu schocken.
So ein bisschen Aufmerksamkeitsdefizit, ja.
Also
vor allem früher war er ja sehr privat und er hat ja früher auch sehr wenig Sachen eigentlich so erzählt und aktuell ist er ja ständig irgendwo zu sehen. Alleine auch der Auftritt, wie er wieder den ersten Tag zum Trainingscamp kam, in seinem Muscle-Shirt und seinen langen Haaren und irgendwie alles ist so, es wirkt alles inzwischen so ein bisschen gestaged, da gebe ich dir recht.
Ja, ist einfach, ja, ein bisschen strange. Ja, von hier zu, ja, wie sagte ich schon, unangenehmes Thema. Und zwar wurde eine Studie veröffentlicht, die ist schon ein bisschen länger veröffentlicht worden. Jetzt gab es aber einen Artikel vom Spiegel dazu. Den werde ich euch verlinken und ich werde euch auch die Studie an sich verlinken. Die Studie ist von einer britischen Uni gemacht worden mit dem Titel More Talent, More Leeway, Do Violence Against Women Arrests Really Hurt NFL Players' Careers? Und kurze Zusammenfassung, nicht wirklich. Wenn man sich mit der NFL länger beschäftigt und auch wie wir zwei das einfach so Themen auch verfolgt, dann ist das Ganze nicht wirklich eine Überraschung. In der Studie wurden 117 oder die Karriereverläufe von 117 Spielern untersucht, die alle verhaftet wurden im Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen. Und diese Werdegänge wurden dann mit ähnlich leistungsfähigen Spielern verglichen, gegen die eben keine Vorwürfe vorliegen. Und der Dozent für Kriminologie an der Middlesex University, da ist die Studie eben gemacht worden, sagte unter anderem, viele Sportfans glauben immer noch, dass Verhaftungen und strafrechtliche Vorwürfe die Karriere eines Sportlers ruinieren können. Was aber die Studie zeigt, ist, dass erst seit 2009 die Karrieren dadurch wirklich verkürzt werden. Und diese Verkürzung findet auch nur bei Spielern statt, die am unteren Rand sind von ihrer Leistungsfähigkeit und von ihren sportlichen Erfolgen. Das heißt, diese verkürzten Karrieren findet man nur bei den unteren 25%. Darüber sieht man das nicht. Worauf die Studie noch hinweist, und das möchte ich hier nicht außen vor lassen, ist, dass die Sample Size natürlich ziemlich klein ist. 117 Personen sind jetzt nicht viel. Aber ich finde das Ganze trotzdem sehr, sehr spannend. Wie gesagt, die Studie packe ich euch hier auch mit rein. Also lest euch die auch sehr gerne durch. Ist zwar in Englisch, ist aber gut verständlich. Worauf die Studie auch noch hinweist, ist, dass über mögliche Unterschiede in der Gehaltsentwicklung oder bei Sponsorenverträgen keine Aussage sich treffen lässt, da vor allem Sponsorenverträge natürlich jetzt nicht unbedingt öffentlich werden. Aber ich finde, vor allem in Zeiten wie diesen mit Watson und Co. ist das schon eine spannende Studie, die halt einfach so das Gefühl, was man hat, ein bisschen, ja, unterstreicht, würde ich sagen. Wie geht's dir damit, Tiziana? Überrascht dich das?
Nee, mich überrascht es gar nicht. Also gerade der Punkt, dass es nur Spieler negativ beeinflusst, die eh nicht unbedingt in Anführungszeichen das Talent haben, um es ganz groß rauszukommen. Also sozusagen Spieler, die vielleicht eh gecuttet worden wären oder die irgendwie nur so im Practice Squad mit wabern, dass man die dann vielleicht rausschmeißt, wenn da irgendwelche Skandale auftauchen. Aber die wirklichen Top-Spieler, Stars, ich sag nur die Sean Watson, bestes Beispiel, denen tut das relativ wenig und das überrascht mich echt leider überhaupt nicht. Also da, weil darauf kommt es dann immer wieder hinaus. Spieler, wo sich's lohnt, da geben sich die Teams und die Liga auch Mühe, es denen möglichst einfach zu machen.
Ja, total. Auf jeden Fall. Da habe ich dann nachher auch noch ein Update dazu. Bevor wir da übergehen, hast du aber noch ein Thema für uns.
Genau, ja. Auch ein Thema, das mich sehr traurig gemacht hat. Nicht nur, weil er Broncos-Spieler war. Demaryius Thomas, habt ihr sicher mitbekommen, ist mit nur 33 Jahren tot aufgefunden worden. Man geht davon aus, also man weiß noch nicht genau, woran er gestorben ist, aber es hängt wohl mit einem Krampfanfall zusammen. Also wie gesagt, 33 Jahre, extrem jung. Außerdem haben die Forscher oder Mediziner in Boston noch CTE bei ihm festgestellt. CTE haben wir hier auch im Podcast schon öfter drüber gesprochen. Auch dazu gibt's eine Folge. Ist eine Hirnkrankheit, die durch die ganzen Hits entsteht, die beim Football eben stattfinden. Und die gibt's eben schon seit Jahrzehnten, diese Krankheit. Es gibt über 300 ehemalige Profis, wo bewiesen wurde, dass sie nach ihrer aktiven Karriere eben CTE hatten. Und wahrscheinlich gibt es aber noch viel mehr Spieler, die auch darunter leiden oder gelitten haben, wo es aber nicht festgestellt wurde. Genau, es ist nicht die Todesursache, also CTE, daran stirbt man nicht, aber es verändert eben ganz stark das Verhalten und die Persönlichkeit von einer Person. Bei Demaryius Thomas war es so, dass er eben scheinbar vor seinem Tod extrem Depressionen hatte, Angstanfälle und Panikattacken. Das sind alles typische Symptome für CTE. Und das heißt, er hatte scheinbar auch schon vor seinem Tod keine wirklich gute Zeit und es ging ihm wohl echt nicht gut. Und ja, der Footballspieler Des Bryant hat sich auch auf Instagram dazu geäußert. Er sagte, viele von uns leben mit CTE und die NFL weiß das.
Viele der Athleten, die diese Symptome bei sich feststellten, haben Angst, darüber zu sprechen, sagt er. Und ich glaube, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist natürlich immer noch so ein bisschen stigmatisiert, obwohl es inzwischen immer mehr Fälle gibt, die bekannt werden. Aber ja, also gerade aktive Profis habe ich, glaube ich, noch nie was darüber gehört, wenn dann eher, wenn die ihre Karriere mal beendet haben. Aber auch da ist es ja, wie gesagt, dadurch, dass es eben mit Panikattacken, Depressionen und so einhergeht, ist es ja eh ein Thema, das relativ tabu ist, wo nicht viele Spieler drüber reden wollen. Anna, was macht es denn mit dir, mit deiner Freude auf die neue Saison, wenn du so eine Horrornachricht liest?
Ja, als ich das gelesen habe, war ich auch so, boah, krass. Das sind immer wieder Nachrichten, ja, die man natürlich dann irgendwie auch verdauen muss. Das Schlimme oder Gemeine an CTE ist ja auch, dass es sich bisher, also zu 100% quasi nur feststellen lässt nach dem Tod, weil man ja das Gehirn aufschneiden muss.
Ja.
Das machst du halt nicht mal so leicht bei einem lebenden Menschen. Und ja, wir haben ja auch schon öfter drüber gehört, dass das, dass für mich das Wichtige ist, dass man darüber redet und ja, weiß, was halt an diesem Sport mit dranhängt und dass sich da Menschen auch schon so ein bisschen kaputt machen dafür, dass man halt am Sonntag gemütlich auf dem Sofa sitzt und ein gutes Spiel anschauen kann. Und deswegen finde ich es halt auch so wichtig, dass man darüber redet und einfach offener darüber spricht. Ich habe das Gefühl, das passiert in der NFL immer mehr. Aber es ist immer noch eine Schocknachricht, wenn das dann wirklich rauskommt, dass es CTE war.
Total. Und was mich bei ihm oder bei seinem Fall eben auch so schockiert, weil man kennt natürlich Fälle, die aber irgendwie schon so in die Anfang 2000er zurückreichen beispielsweise. Und bei ihm war es jetzt wirklich der erste Spieler, den ich halt noch total krass im Kopf habe. Also ich kann mich natürlich noch an den Super Bowl-Gewinn mit ihm erinnern, wo er mit dabei war. Bei den Broncos eben. Und klar, ich habe ihn natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr im Kopf, weil er einfach ein Spieler von Denver war. Aber es ist einfach krass, wenn man überlegt, dass er vor ein paar Jahren einfach noch gespielt hat, aktiver Profi war. Mhm. Und jetzt halt einfach A, tot natürlich, das ist tragisch genug, aber dann eben auch noch diese Diagnose im Nachhinein. Ich meine, vielleicht gibt es seinen Angehörigen noch so ein bisschen Frieden, dass sie halt wissen, okay, also wie schön wäre das Leben für ihn eh noch gewesen mit dieser Erkrankung, weil die geht ja nicht weg. Also ich glaube, da gibt es auch noch ganz, ganz wenig Forschung zu dem Thema, also zur CTE insgesamt. Das gibt's ja eh, also sie haben das ja eh erst vor, weiß ich nicht, wann war das, vielleicht vor Anfang der 2000er oder sowas, glaube ich, gab es da die ersten offiziellen Fälle.
Ja.
Und das heißt, da tut sich schon ein bisschen was. Und wie gesagt, dass man damit überhaupt auch an die Presse geht und sagt, hey, der hatte CTE und auch, wie du schon sagst, so ein bisschen aufklärt, dass andere aktive Profis auch darüber sprechen und sagen, hey, nee, wir haben da vielleicht auch Angst davor. Also, weil ich stelle mir halt vor, als aktiver Profi, du hast es ja irgendwie trotzdem im Hinterkopf. Du weißt ja, okay, ich gehe jetzt diesen Weg, weil klar, er bringt viel Geld mit sich, viel Fame. Es ist vielleicht auch einfach das, was mir am meisten Spaß macht, meine Leidenschaft. Aber trotzdem ist es ja krass, wenn du dir überlegst, du übst dein Hobby und deinen Beruf aus und das ist aber ultra gefährlich. Also jeder Hit könnte der Hit sein, der dir am Ende CTE verschafft. Wobei man sagen muss, es ist ja eher die Anzahl an Hits, die du bekommst. Aber das finde ich schon krass, weil ich meine, ich gehe nicht in die Arbeit und weiß, ich könnte irgendwie danach eine wirklich schwere Erkrankung haben.
Ja, total. Also da gibt es bestimmt mehrere Berufe, die halt einfach ja gefährlich sind. Ja. So. Aber das ist definitiv halt auch eine Gefahr, die Spieler auf sich nehmen. Ich wäre mir jetzt nicht sicher, ob da wirklich jeder Spieler immer dran denkt. Quasi so.
Sicher nicht. Viele verdrängen das bestimmt auch.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube vor allem mit diesem Gefühl, was ja immer noch oft vermittelt wird, dieses, die NFL ist so männlich und Footballspieler sind so männlich und Männersport, dies, das. Das macht es halt den Spielern auch schwerer, über die Auswirkungen von CTE dann zu sprechen, weil du hast es ja schon angeführt, CTE kann halt das Verhalten verändern, CTE kann zu, kann Depressionen auslösen und das halt in so einem ja, über männlichen Bereich, das ist halt, glaub, das Gemeine dann noch da dran irgendwie.
Ja, ich vergleiche das auch immer ganz gerne mit den Gladiatoren im alten Rom. So erinnert mich das immer so ein bisschen auch in der NFL, dass man halt zu seinem eigenen Entertainment natürlich schon irgendwo so ein bisschen die Gesundheit von Menschen aufs Spiel setzt. Heißt nicht, dass die das, wie gesagt, das ist auch deren eigene Verantwortung. Keiner wird gezwungen, dazu zu spielen. Das auf jeden Fall. Wie gesagt, die bekommen auch nicht gerade wenig Entschädigung, in Anführungszeichen. Aber wie du schon sagst, ich finde, auf Fanseite sollte man auch mal so ein bisschen sensibler wieder darauf werden, so hey, die riskieren hier was und die riskieren ihre Gesundheit. Und wie gesagt, wenn die aufhören zu spielen, kein Mensch interessiert sich mehr für die Spiele. Außer du bist irgendwie ein Hall of Famer, bist einer der berühmtesten gewesen. Keiner interessiert sich mehr für dich und du lebst ja trotzdem noch im Zweifelsfall 40, 50 Jahre danach und musst dann alleine mit dieser Erkrankung vielleicht auch weiterkommen. Also es ist, finde ich, ein ganz, ganz spannendes Thema, wo ich jetzt auch merke, wenn wir jetzt so drüber sprechen, vielleicht müssen wir da nochmal irgendwie eine Folge aufnehmen, weil da eigentlich sehr viele Aspekte auch mit reingehen. Wie ist es beispielsweise, wenn du aufhörst und du hast es dann, man kann es eben nicht zu 100% wahrscheinlich diagnostizieren, aber gibt es dann auch sowas wie eine Entschädigung von der NFL beispielsweise? Also hat, finde ich, ganz, ganz viele spannende Aspekte und sollte eigentlich viel mehr noch Thema sein.
Auf jeden Fall und finde ich definitiv auch ein spannendes Thema und haben wir notiert.
Ja, und wie gesagt, tut mir auf jeden Fall sehr, sehr leid um Demaryius Thomas. Ja. Sehr jung verstorben und leider wieder ein Spieler, der ja jetzt auch die NFL verlassen hat. Ein für alle Mal, ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Auch ein Thema, das traurig stimmt und wütend macht.
Ja, wie fange ich an? Wir haben über Deshaun Watson nicht gesprochen, deswegen möchte ich heute über Matt Araiza sprechen. An dieser Stelle spreche ich eine Triggerwarnung aus. Es wird gleich um sexuelle Gewalt gehen. Wenn ihr darüber nichts hören möchtet, dann springt bitte weiter. Ich werde in die Podcast-Beschreibung reinpacken, bis zu welcher Stelle. Ich denke, danach wird nur noch die Verabschiedung kommen. Aber wenn ihr das nicht hören wollt, könnt, wenn euch das triggern könnte, dann hört euch das bitte nicht an. Jetzt haben wir die ganzen Themen, die wir jetzt hatten, waren so ein bisschen länger her. Matt Araiza, ziemlich neues Topic. Und zwar wurde der gute ist der gute mittlerweile ein entlassener Bills Panther, der auch dieses Jahr erst gedraftet wurde. Und zwar die Buffalo Bills haben den Panther Matt Araiza 2 Tage nach der Einreichung einer Zivilklage entlassen, in der ihm und 2 seiner ehemaligen San Diego State Teamkollegen Gruppenvergewaltigung einer Minderjährigen vorgeworfen wird. Alle 3 werden der Vergewaltigung, sexuellen Gewalt und Freiheitsberaubung beschuldigt. In einer Erklärung, die veröffentlicht wurde, die während des Bildspiels am Freitag noch veröffentlicht wurde, sagte Araiza Folgendes: Die Fakten des Vorfalls sind nicht so, wie sie in der Anklage oder in der Presse dargestellt werden. Ich freue mich darauf, den Sachverhalt schnell richtig zu stellen. Es gab dann auch noch eine Pressekonferenz der Bills später. Da sagte der GM der Bills Folgendes: Doing the best we could with our resources, talking to the league, using our people to try and find information. But ultimately, there's a lot of things that we have not pieced together even today. We are just trying to do the best we could and be thoughtful and not rush the judgment. Auf die Frage, ob die Worte, was währenddessen nämlich passiert ist, beziehungsweise mittlerweile rauskam, ist, dass der Anwalt von dem Mädchen, von diesem damals minderjährigen Mädchen, die Bills am 31. Juli bereits informiert hatte, darüber, was vorgefallen ist. Und auf die Frage eben, ob die Worte des Anwalts für das Team ausreichend waren, wie gesagt, 31. Juli, sagte der GM der Bills, dass sie versuchen, nicht vorschnell zu urteilen und offensichtlich war die Version des Panthers Matt eine andere und man möchte jedem so viel Zeit geben, wie man kann. Nochmals, wir sind keine Richter und keine Jury. Er sagte dann auch: We try to be thorough and thoughtful and not rush the judgment. And I would say it's not easy. You're trying to put facts around a legal situation sometimes with limited informations. Daraufhin gab es dann noch einen Tweet auch von Nancy Armour. Nancy ist eine Kolumnistin für die USA Today Sports, in dem sie schrieb, yeah, no. The girl's attorney reached out to the Bills on July 31st, talked to the assistant general counsel the following day and said his client would be willing to talk with team officials. If the information was limited, it's because the Bills wanted it that way. Ich werde den Tweet auch verlinken, dann könnt ihr euch das Ganze nochmal nachlesen. Und jetzt nochmal kurz was zu der Anklage, damit ihr wirklich wisst, um was es hier geht. In der Anklage wird Ariza, der damals 21 Jahre alt war, beschuldigt, am frühen Morgen des 17. Oktober 2021 außerhalb einer Party des Campuses in seinem Haus Sex mit einer damals 17-jährigen Schülerin gehabt zu haben. Mit 17 galt sie damals in Kalifornien als noch nicht volljährig. Deswegen auch die Anklage wegen Sex mit Minderjährigen. In der Klageschrift heißt es weiter, dass Ariza sie dann in sein Haus brachte, wo sie mindestens 3 weitere Männer befanden, darunter die anderen beiden Angeklagten. Das sind Xavier Lenoir und Novlin Evalico. Und sorry, wenn ich da jetzt die Namen kaputt gemacht habe. Und was sie dann gemacht haben, laut Anklageschrift, sie haben die 17-Jährige mindestens 1,5 Stunden lang wiederholt vergewaltigt. Und in der Klageschrift heißt es dann auch, dass während dieser Vergewaltigung der Nasen-, Bauchnabel- und Ohrenpiercings rausgerissen wurden und sie auch aus ihrer Vagina blutete. Das heißt, das Ganze war unglaublich brutal und ist jetzt auf jeden Fall vor Gericht, beziehungsweise es gibt eine Klageschrift dazu. Tiziana, im Vorgespräch, ich hatte das ja nur leicht so angeteasert, du hast das ja nicht mitbekommen. Was sagst du jetzt?
Ich muss jetzt ehrlich gesagt gerade auch erstmal ein bisschen schlucken. Wenn ich sowas höre, wird es mir dann doch immer ein bisschen anders. Weil es ist so oder so einfach grausam, wenn man sowas hört. Und klar, jetzt muss ich gerade auch den Kontext zu Football irgendwie noch herstellen. Also grundsätzlich, hast du ja vorhin auch schon gesagt, sind wir keine Richter, wir sind keine Anwälte. Wir können es nur aus unserer, in Anführungszeichen, Laiensicht beurteilen. Mhm. Man muss auch sagen, dass ein NFL-Team natürlich die haben zwar wahrscheinlich Leute, die im Bereich Legal arbeiten, also irgendwie Rechtsverständnis haben, eine Rechtsabteilung haben die bestimmt auch. Aber die sind ja nicht spezialisiert auf Strafrecht per se. Da muss man schon mal unterscheiden. Ich finde aber, und das ist ja eigentlich der Kritikpunkt, den ich jetzt so rausgehört habe, dass die Bild so lange gebraucht haben, um zu reagieren und auch nicht das Gespräch mit dem Opfer gesucht haben. Das finde ich schon mal schwierig, weil ich mich das auch extrem genervt hat bei der ganzen Cleveland Browns, die Sean Watson-Sache, dass man gesagt hat, also man weiß alles und man kann auch sagen, die Sean Watson ist unschuldig, aber man hat noch nie mit den Opfern gesprochen oder vermeintlichen Opfern. Das finde ich immer schwierig, weil wenn du wirklich ein umfassendes Bild dir bilden möchtest, dann musst du ja mit allen Seiten sprechen. Und wenn sie das sogar anbietet, was ich krass finde, die dürfte ja jetzt 18 Jahre jung sein, dass sie das überhaupt sozusagen anbietet. Ich meine, das muss für die ja auch absolut Horror sein, sowas nochmal dann zu erzählen. Und ich glaube auch nicht, dass jemand mit 17, 18, das ist jetzt nur meine reine persönliche Meinung, freiwillig durch so eine Hölle geht, in der Öffentlichkeit darüber spricht und eben auch 3, 4 Männer anklagt, wenn da nichts passiert ist. Das glaube ich einfach nicht. Und noch dazu wird es wahrscheinlich auch Beweise geben, gerade wenn es so brutal war, dann wird es wahrscheinlich auch Fotos davon geben, etc., etc. Von dem her finde ich das dann auch immer ein schlechtes Argument, wenn dann Leute sagen, ja, die will doch nur Fame, die will doch nur Geld, bla bla bla. Weil ich denke mir so, mit 17, 18 glaube ich nicht, dass du schon so weit bist und dass du auch, wie gesagt, das alles auf dich nimmst, weil das ist sicher nicht einfach so ein Prozess. Gerade wenn es auch um berühmte Personen geht. Genau. Das heißt, ich meine, überraschend tut mich das jetzt alles, ehrlich gesagt, mal wieder nicht. schwarzer Humor, weil ich meine, wir sprechen da über solche Themen ja leider wirklich sehr, sehr oft. Und sexuelle Gewalt ist in der NFL leider auch nichts Neues. Ich weiß nicht. Also inzwischen wurde er ja entlassen, wie ich es verstanden habe.
Genau.
Das ist natürlich das Wichtigste. Was genau jetzt passiert ist, das müssen ja am Ende, muss das ein Gericht entscheiden. Da können wir jetzt nicht so viel drüber sagen. Aber leider bestätigt sich da vieles auch wieder. Man denkt ja auch oft dann irgendwie, ja, die Browns, wieso reagieren die so blöd? Und es ist einfach schon auch ein strukturelles Problem in der Liga, muss man sagen.
Definitiv. Und um auch kurz zurückzukommen auf die Studie, die ich vorhin angesprochen habe, die stellt auch heraus, dass die Männer in der NFL mehr als der Durchschnittsmann quasi eine Gewalt gegen Frauen zeigen.
Also das glaube ich auch sofort.
Genau, das sieht man da halt einfach auch. Was mich an dieser ganzen Story so nervt, erstens, ich habe bisher nur Artikel, glaube ich, gefunden, in denen sie als Jane Doe geführt wird. Das heißt, das Argument von wegen, sie will berühmt werden oder so, zieht nicht so wirklich, zumindest momentan noch nicht, weil, wie gesagt, Jane Doe, man weiß ihren Namen nicht.
Ja.
Das Zweite, was mich so nervt an der Sache, ist, dass von den, also klar, die Bills haben ihn entlassen, aber das, was gesagt wird, ist so, ja, es gibt zwei Stories, es gibt auch zwei Stories, auf jeden Fall, aber sie haben ja, ich gehe jetzt mal davon aus, mit Matt Ariza gesprochen, von der Jane Doe, aber nur mit dem Anwalt gesprochen. So, warum hört ihr euch denn dann nicht beide Seiten an? Genau das, was du ja auch schon sagtest. Und klar, sie können kein Urteil fällen, aber halt einfach wenigstens dem potenziellen Opfer
die Möglichkeit geben. Ja, da gebe ich dir komplett recht. Damit zeigst du ja auch nach außen hin so ein bisschen, hey, wir wollen in den Dialog gehen, wir glauben dir, wir hören dich und nicht, wir reden nur mit deinem Anwalt und alles andere ist uns eigentlich scheißegal. Weil vielleicht geht es ihr auch einfach darum, dass sie das gerne auch persönlich erzählen möchte. Vielleicht gehört es auch zu ihrem Prozess dazu, das zu verarbeiten, und das nimmst du ihr ja damit.
Ja, total. Und mich würde halt, also das vielleicht kriegt man, oder ich gehe mal davon aus, dass wenn der Fall dann einfach auch noch älter wird, dass dann vielleicht auch bei den Gerichten behandelt wird, dass man dann mehr rauskriegt. Aber was ist denn zwischen dem 31. Juli und jetzt passiert, dass sie jetzt quasi erst jetzt gehandelt haben? Also haben sie jetzt nur gehandelt, weil quasi die
Roster-Cuts anstanden oder was?
Entweder das oder weil es halt zwei Tage nach der Einreichung der Klage waren.
Dass es also so heiß wurde sozusagen.
Ja.
Ja.
Und das fühlt sich halt wieder eklig an einfach.
Das stimmt. Vor allem, wenn man eben weiß, wie lange sie schon davon wussten. Das ist das Problem. Damit haben sie vielleicht auch nicht gerechnet, dass es irgendwie nach draußen dringt. Wenn du dann hörst, ja, okay, die wissen eigentlich seit 4 Wochen schon Bescheid und machen gar nichts. Das hat schon einen komischen Geschmack.
Ja, irgendwie. Ja, das war auf jeden Fall das Thema, was ich jetzt an den Schluss gepackt habe.
Falls ihr bis hierhin durchgehalten habt, Chapeau. Und genau, ich glaube, damit rappen wir es jetzt auch ab. Es waren ziemlich viele härtere Themen mit dabei, die ihr sicher jetzt auch erstmal verdauen müsst, aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Und es ist eben wichtig, dass wir darüber sprechen. Und ja, falls ihr in Zukunft, wie gesagt, irgendwelche Themen für uns habt, sehr, sehr gerne. Und Anna, ich würde sagen, dann, ich verabschiede mich jetzt hiermit in den Urlaub. So viel kann ich verraten.
Genau, als nächstes haben wir dann entweder eine Folge mit mir und einem Gast oder nur eine Folge mit mir, das sehen wir dann noch.
Hört auf jeden Fall rein, ich werde im Urlaub natürlich auch reinhören.
Genau, und du genießt auf jeden Fall deinen Urlaub.
Dankeschön, ja. Macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal, also dann übernächstes Mal mit mir wieder. Bis dann.
Macht's gut, ciao.